Herzlich willkommen zur Vorschau auf die Bundesliga-Saison 2020-2021. In diesem Podcast wollen wir kurz zu jedem Team ein paar Sätze verlieren. Er wird jetzt nicht unendlich lang sein. Nichtsdestotrotz soll es eine kleine Einschätzung für jedes Team geben. Und da starten wir direkt jetzt mal mit dem Aufsteiger Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld hat ja in der zweiten Liga den ersten Platz ganz überraschend besiegt vor Stuttgart, vor Heidenheim und vor Hamburg. Hamburg und Stuttgart galten ja als die absoluten Favoriten auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Stuttgart hat es geschafft, Bielefeld wiederum nicht. Und da stellt sich trotzdem die Frage, ist dieser Kader erstligareif? Am Kader hat sich nichts viel geändert, das liegt sicherlich auch an der finanziellen Situation, ähnlich wie bei Stuttgart. Stuttgart konnte auch gar nichts bzw. kaum was am Kader ändern, auch das liegt an der finanziellen Situation. Viele Teams sind sehr angeschlagen durch die Corona-Situation. Und deswegen können sie nicht viel Geld investieren. Stuttgart hat sich in der ersten Runde des Pokals mit 1-0 gegen Hansa Rostock durchgesetzt. Arminia Bielefeld ist gegen Rot-Weiß Essen am Montagabend mit 1-0 rausgegangen. Da war der Trainer danach auch ziemlich sauer und hat die Mannschaft harsch kritisiert. Und hier bleibt die Frage bei beiden Teams, können sie überhaupt in der ersten Liga mithalten? Normalerweise polstern Teams, sobald sie aufsteigen, die Mannschaft ganz schön auf. Das liegt an den höheren TV-Geldern, das liegt an den höheren Sponsorengeldern. Und man versucht den Kern, die wichtigsten Spieler von der Zweitligasaison zu halten und damit so wichtigen Stellschrauben nochmal zu verbessern auf einigen Positionen. Das konnten beide Teams nicht wirklich machen. Das liegt natürlich nur am Geld. Und deswegen haben sie vielleicht im Vergleich zu den anderen Aufsteigern, die in den vergangenen Saisons immer hochgekommen sind, einen kleinen Nachteil. Sicherlich sind die Ambitionen von Bielefeld und Stuttgart andere. Stuttgart sollte ein Team sein, welches langfristig sich immer in der ersten Liga hält. Sie waren ja eher so eine Fahrstuhlmannschaft in den vergangenen Jahren zwischen ersten und zweiter Liga. Das, was man nicht sein möchte. Trotzdem ist der Anspruch bei den Fans, die sehr treu sind, immer 50.000 fast im Stadion. Durch die Kapazität sind, glaube ich, knapp 10.000 erlaubt in Stuttgart. 20% werden rein dürfen. Besser als keine Fans, besonders auch was die finanzielle Situation betrifft. Auch wenn da nicht viel Geld bei rumspringt, aber besser als gar nichts. Und besonders der Support für einige Teams sollte sehr oder wird sehr wichtig sein. Langfristig möchte Stuttgart in die zweite Liga, in die erste Liga, aber auch einige Stellschrauben am Team könnten sich noch verändern, wenn der ein oder andere Spieler geht, der noch sehr umworben ist bei Stuttgart, besonders der Stürmer. Bei Bielefeld ist kein Spieler so unfassbar umworben. Das Team kommt eher über den Teamgeist, der sehr hoch vorhanden ist, über die Komplexität, dass jede Position solide besetzt ist und besonders einfach über die Stärke als Team. Die kommen nicht über die individuelle Klasse, wie es andere Teams machen, sondern eher über die Harmonie innerhalb des Teams und das Zusammenspiel vom Team und sind deswegen sicherlich nicht unbedingt Favorit auf Absteiger Nummer 1, aber es wird sehr schwer für beide Teams, sich in der Liga zu halten. Schwer sich in der Liga zu halten wird sicherlich auch für den Mainz 05, die sich letzte Saison kurz vor knapp retten konnten. Am vorletzten Spieltag haben sie Dortmund besiegt in der englischen Woche, beziehungsweise am drittletzten Spieltag. Am vorletzten Spieltag haben sie dann Werder Bremen in die Relegation geschossen, beziehungsweise auf Platz 17. Sie haben sich dann am letzten Spieltag sich noch am Fortuna vorbeigekämpft in die Relegation. Mainz hat sich da schön aus dem Schneider herausgeritten und deswegen könnte das Gleiche auch hier wieder passieren. Aber es ist ja Jahr für Jahr bei Mainz ein Kampf gegen den Abstieg. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Geld sie zur Verfügung haben im Vergleich zu den Teams über ihnen, dann ist das natürlich auch selbstverständlich, dass dieses Team einfach gegen den Abstieg kämpft. Der wertvollste Spieler ist Mateta, der sicherlich auch in kommender Zeit gehen könnte. Ist sehr gefragt, besonders im Ausland. 15 Millionen Marktwert hat er. Und am Kader hat sich kaum was verändert. Man hat einen Spieler verpflichtet, Luca Kilian von Paderborn für 2 Millionen. Und noch einen weiteren Innenverteidiger in Form von Dimitri Lavallée von Standard Lüttich geholt, ablösefrei. Kilian hat 2 Millionen gekostet. Man musste keine Spieler abgeben. Man hat nur Maxim ablösefrei verloren, der eher ein Problemkind da war, und Gerrit Holtmann in Richtung Bochum. Keine harter Abgang, den kann man kompensieren. Mateta hat ja auch einen Pokal gegen Havese direkt dreimal geknipst. Es wird sicherlich wieder ein Kampf gegen den Abstieg. Aber wenn sie, wie immer, wie eigentlich immer, kann man bei Mainz sagen, es schaffen, nicht abzusteigen, wird es ein großer Erfolg. Auch Freiburg musste einige Veränderungen hinnehmen. Robin Hack ist nach Leeds gewechselt, Schwolow zu Hertha BSC und Waldschmidt zu Benfica Lissabon. Und diese Spieler sind hart zu ersetzen. Schwolow sollte durch Flecken ersetzt werden, Marc Flecken, der zuvor beim MSV Duisburg Keeper war. Er hat sich jetzt verletzt, musste operiert werden. Dafür kommt Müller. Er wird ausgeliehen und wird jetzt erstmal für längere Zeit die Nummer 1 werden. Wie lange Flecken ausfällt, weiß man nicht. Es sind auf jeden Fall einige Monate. Schwolow wird vielleicht ersetzbar sein, Waldschmidt auch, weil sie einfach einen neuen Stürmer verpflichtet haben. Zudem haben sie Petersen, der vor Waldschmidt gesetzt war. Und Robin Hack, der wird sicherlich ganz schwer zu ersetzen, hat sich zum Nationalspieler gemausert, war der absolute Leader und Libero in der Innenverteidigung, hat diese Innenverteidiger bzw. Verteidigerkette allgemein sehr als Chef markiert für sich und auch integriert, sein Spielstil angepasst für andere Gegner, war ein sehr, sehr wichtiger Mann, ist für knapp 15 Millionen gegangen. Was das Geld angeht, hat Freiburg diesen Sommer wieder sehr viel eingenommen. Das ist ja auch irgendwie die Philosophie dieses Clubs: Geld einnehmen durch junge Talente, die man hochzieht. Man hat jetzt wieder mit Schwolow, der schon im oberen Alter ist, aber Waldschmidt und Hack zwei sehr, sehr große Talente verpflichtet. Ach, Koch meine ich, Waldschmidt und Koch. Koch ist ja gegangen. Zwei sehr junge Talente abgegeben. Wie konstant Köln auf der Trainerbank ist, bleibt auch noch abzuwarten. Die Rückrunde nach Corona war ja eine ziemliche Katastrophe von Köln unter Markus Wiestu, der zuvor kam, da für einen Umschwung gesorgt hat, viele Siege in Folge eingefahren. Deswegen auch nichts mit dem Abstieg am Ende mehr zu tun gehabt, auch wenn es zum Ende nochmal recht knapp wurde. Aber die Kritik zum Ende der Saison wird schon sehr hart und sehr herrsch gegenüber Markus Gisto. Es wurde immer mehr. Und da hat sich jetzt so einiges getan. Marc Uth konnte man nicht verpflichten. Da liegt es an der finanziellen Situation. Schalke wollte wohl zu viel Geld für ihn. Am Ende wird er jetzt bei Schalke sehr wahrscheinlich sogar Spielzeit bekommen. John Córdoba hat man abgegeben für 15 Millionen zu Hertha, die unbedingt einen Stammstürmer brauchen, einen neuen. Dafür hat man Uda verpflichtet von Hertha, der zuletzt unter Bruno Labbadia gar keine Rolle mehr spielte und deswegen den Verein verlassen durfte für 7 Millionen. Und Anderson von Union Berlin, der ablösefrei gehen durfte. Auch ein sehr, sehr starker Transfer, hat sich in der zweiten Liga sehr gut präsentiert. Auch vergangene Saison einige Male genetzt für Union Berlin. Ein harter Abgang aus deren Sicht, den man natürlich gut kompensiert hat durch Max Kruse. Aber für Köln könnten die bei Transfers auch sehr entscheidend sein, dass man am Ende nicht mit im Abstiegskampf hängt. Auch wenn es natürlich gewisserweise mit zu erwarten ist, besonders wenn man sich die Rückrunde nach Corona anschaut, wo man kein Spiel mehr gewonnen hat. Was sicherlich nicht die Erwartungen entsprochen hat, was man erwartet hat auf Köln, besonders weil man nach Gisto vor der Corona-Pause schon wieder einen Blick auf die Europa League werfen konnte und auf den erneuten Traum der Europa League. Am Ende war man eher am Abstieg dran und das muss man jetzt versuchen abzuwenden in der kommenden Saison. Konstant auf der Trainerbank kann man aber Schalke hinterfragen, wie lange bleibt David Wagner, der schon sehr angeschlagen ist. Von den Seiten der Fans, der Vorstand hält zu ihm. Der Rest von Schalke innerhalb, vielleicht auch die Spieler, das weiß man nicht so genau, sind sehr, sehr kritisch. Der Start muss auf jeden Fall erfolgreich werden, auch wenn sie am ersten Spieltag zum Saisonauftakt direkt gegen die Bayern spielen. Da könnte der Vorteil sein, dass Bayern eine sehr kurze Vorbereitung hat. Sie sind jetzt erst 5 Tage im Training, ist vergangene Woche wieder angefangen. Erst mit Cybertrainings und seit Samstag wieder im Teamtraining. Und deswegen könnte man da sie auf den falschen Fuß nochmal wischen, weil einfach noch die Spielpraxis fehlt. Mal kein einziges Spiel jetzt mehr seit Ende August gemacht. Schalke hat einige Testspiele gemacht, die alle sehr erfolgreich waren. Das DFB-Pokalspiel wurde jetzt abgesagt. Trotzdem muss der Start wirklich erfolgreich sein aus Sicht von Schalke. Und wirklich glücken, damit man eine Chance hat. Die Zündschnur scheint sehr kurz zu sein. Paciencia und Ibisevic haben mir sehr stark Transfers gemacht. Paciencia für 2 Millionen und eine Kaufoption zu Schalke gewechselt von der Eintracht. Ibisevic ablösefrei, das war ja eigentlich das Ziel von Schalke, Transfers zu machen, die nicht teuer sind, aber diesen Kader ergänzen können und auch verstärken können. Ibisevic wird sicherlich dadurch, dass Paciencia gekommen ist, auf die Bank erstmal rücken. Die Frage ist, was macht Guido Burgstaller, was macht Kutucu? Kutucu soll ausgeliehen werden innerhalb der Bundesliga, um Spielpraxis zu sammeln. Und dann hat Schalke noch ganz oben auf der Liste Kolasinac stehen, der auch bei Leverkusen oben auf der Liste steht und da natürlich sehr wahrscheinlich sportlich die bessere Perspektive hat, kann auch dort Europa League spielen. Aber Schalke ist ein Heimatverein, vielleicht würde er sich deswegen doch für den Ruhrpott-Verein entscheiden. Augsburg hat seit Jahren auch nicht mehr wirklich was mit dem Abstiegskampf zu tun, hat mit Udukay, Gummi, Kikewitz und Caligiuri sehr kluge Transfers gemacht. Gummi, Kikewitz und Caligiuri alle ablösefrei. Caligiuri wird diesen Kader sehr stark ergänzen können, hat bei Schalke schon oft eine gute Leistung gezeigt. Giekewitz bei Union Berlin, absoluter Stammkeeper gewesen, dass sie den nicht halten konnten, war aus Sicht von Union sicherlich sehr bitter. Udukay ist von Wolfsburg gekommen, Rechtsverteidiger, supportet auch eher die Verteidigung, ähnlich wie Caligiuri. Gummi ist auch eher ein Verteidiger. Nichtsdestotrotz hat man jetzt die Defensive sehr unterstützt. Gregoritsch kommt auch zurück von Schalke 04, wird den Sturm unterstützen. Und auf dem Papier sieht dieser Kader jetzt nicht so schwach aus wie andere Teams und deswegen sollten sie eigentlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die beste Transferphase in der Historie des Vereins hat vielleicht Union Berlin hingelegt. Robin Knoche, Giesemann, Schlotterbeck, Griesbeck und Kruse konnte man alle ablösefrei verpflichten. Knoche kam von Wolfsburg, war dort Innenverteidiger, Stamminnenverteidiger. Giesemann in der zweiten Liga auch absolut gesetzt gewesen bei Fortuna in der ersten Liga. Zum größten Teil unter Rösler vielleicht nicht mehr unbedingt. Er hat sich sehr wohl gefühlt in Düsseldorf. Am Ende hat sich bei den Gesprächen nichts mehr ergeben über eine mögliche Verlängerung. Ist auch ablösefrei gekommen. Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck, ein sehr großes Innenverteidigertalent von Freiburg. Nur ausgeliehen, aber wird hier Spielzeit sammeln können. Griesbeck und ja natürlich noch den stärksten auf dem Papier, zumindest Max Thuile. Mit seiner Erfahrung, mit seiner besonderen Qualität, die er hat, einer der besten Stürmer der Liga war er, bevor er gegangen ist in die Türkei, wird er jetzt sehr wahrscheinlich auch wieder werden, wenn er spielberechtigt ist. Das ist er Stand jetzt und hat aktuell noch einen Streit im Laufen mit seinem Ex-Verein. Nichtsdestotrotz ist Kruse eine sehr starke Verpflichtung und besonders die Mentalität könnte auch perfekt zu ihm passen, die Berliner Mentalität. Die Fans kommen auch zurück. Nach Corona hat sich Union Berlin ja als Abstiegsfavorit Nummer 1 in der vergangenen Saison schwer getan, fast noch in den Abstiegskampf gerückt. Am Ende hat man sehr souverän gemeistert und hat nicht viel mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Und besonders wenn die Fans zurückkommen, die bei Union Berlin sehr, sehr wichtig sind, könnte das was werden. Bremen nach einer schwachen Saison mit starken Testspielen. Die Defensive scheint sich gefunden zu haben, hat jetzt wirklich eine neue Chance, nochmal neu anzugreifen. Sicherlich haben die Fans wie letzte Saison nicht mehr die Hoffnung, Europa League zu spielen. Man hat ja viele Transfers versucht, im Winter zu tätigen, beziehungsweise Leihe. Und dann, falls man in der Liga bleibt, mit einer Kaufpflicht, Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt, Toprak und Bittencourt, beide sehr teuer gewesen. Deswegen war man im Sommer jetzt eingeschränkt, dadurch, dass man die beiden Spieler schon verpflichtet hat. Hat dann schon geholt von Manchester United ein großes Talent, welches man nicht fest verpflichten konnte, sondern per Laie für ein Jahr. Chancevertrag bei Manchester United läuft dann bis 2022. Er hat dort auch für die U23 gespielt. Auch öfters bei den Profis in der Europa League mal ein paar Einsätze, ein paar Minuten geschnuppert auf dem Platz und wird sicherlich diesem Team helfen können. Der Big City Club Hertha BSC, der mit 5-4 gegen Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen ist, muss sicherlich Europa angreifen. Man hat starke Neuzugänge, Córdoba, jetzt kurzfristig von Köln geholt, nach dem Pokalausscheiden. Kontier ist einfach natürlich der Abgang von Ibisevic, der sehr schmerzhaft war, weil Labbadia sehr auf ihn gesetzt hat. Aber man wollte einfach einen bulligen Stürmer haben, der die Bälle halten kann. Man hat ja Duke Bacio vergangene Saison geholt, der im System von Fortuna auch sehr gut funktioniert hat, mittlerweile auch bei Hertha funktionieren zu scheinen, weil er einfach mit seiner Schnelligkeit ein ganz anderer Spielertyp ist als Córdoba. Diese beiden Spieler brauchst du in ganz anderen Spielen. Córdoba sicherlich gegen Teams wie Mainz, Arminia Bielefeld oder Stuttgart, die selber nicht unbedingt viel Ballbesitz haben wollen, sondern auch gerne den Ball abgeben, sich nach hinten verziehen. Und dafür ist Córdoba perfekt, der einfach die Bälle halten kann im Sturm. Dafür war er bei Köln schon zu haben. Duke Bacio ist ja einer, der den Bayern oft schmerzt. Bis jetzt fast jedes Mal gegen die Bayern getroffen. Ich habe 5 Tore. weil er einfach durch seine Schnelligkeit, die er hat, jeden Spieler alt aussehen lässt. Wen haben wir denn noch? Schwolow, klar, wird definitiv die Innenverteidigerposition, die Torwartposition verstärken und dort die Nummer 1 werden. Toussaint kam von Lyon bereits letzten Winter verpflichtet, sind drei defensiver Spieler, der im Champions League Halbfinale stand, jetzt bei der Hertha spielt, sicherlich sportlich nicht leicht, hat er auch selber gesagt, dass er diesen Transfer, hat sogar versucht, da nochmal rauszukommen, hat am Ende nicht funktioniert. Und Cefu hat man auch geholt, einen Rechtsverteidiger aus der Eredivisie aus den Niederlanden, sehr starker. Die Frage ist natürlich, hier wird sich das Team finden, sprich Mentalität, das kann man Hertha sehr oft vorwerfen. Und natürlich auch die Trainerposition, Bruno Labbadia, kann er langfristig ein Team coachen, das hat er ja auch nicht oft geschafft. Hoffenheim, dies ja mit der Doppelbelastung zu kämpfen, konnte durch Corona ihren Kader nicht wirklich stärken. Sie haben Gacinovic von Eintracht Frankfurt gekauft. Möglicherweise kommt noch Kutucu in diesem Sommer, an denen scheint man auch interessiert zu sein. Die größte Veränderung gab es sicherlich auf der Trainerposition. Man hat den Drittligameister, beziehungsweise vom Drittligameister den Trainer von Bayern München Amateure, also von den Bayern München Amateuren, Sebastian Hoeneß verpflichtet. Im Pokal hat man es schwer getan, im Elfmeterschießen gegen Chemnitz weitergekommen. Sicherlich braucht er erstmal Zeit, um sich dort fest in die Herzen der Fans zu spielen mit seinem System. Hoeneß ist einer, der sehr gerne mit jungen Spielern arbeitet, hat man bei den Amateuren gesehen. Aber ihm fehlt natürlich auch teilweise die Erfahrung. Er war jetzt ein Jahr auf Drittliganiveau, hat das sehr, sehr gut gemacht, aber jetzt nochmal auf Erstliganiveau ist was komplett anderes. Dort zu coachen, er muss dieses Team erstmal unter Kontrolle kriegen, er muss erstmal seine Spieler finden, die er spielen lassen möchte. Hat natürlich jetzt auch nicht die Option, seine Wunschspieler irgendwie zu verpflichten, dadurch, dass der einfach das Geld fehlt. Konnte er nicht viel machen. Er muss jetzt mit dem Team arbeiten, welches vorhanden ist. Es ist eigentlich so, als ob er mitten in der Saison gekommen wäre. Jetzt hat er die Vorbereitung noch, die ihm sehr gut tun wird. Aber trotzdem bleibt hier abzuwarten, ob der Trainer das wirklich übernehmen kann, diesen Job, weil Europa League ist auch kein Zuckerschlecken. Kein Zuckerschlecken wird die Relegation bzw. die Qualifikation für Wolfsburg für die Europa League. Heute geht's los. Aber sehr konstant über die letzten zwei Saisons. Letzte Saison 2019-20 Platz 7 belegt und damit die Europa League Quali davor Europa League festgespielt. Man hat jetzt mit Bialek aus Polen den kleinen Lewandowski, wie immer gesagt wird, hat man bei Kownacki von Fortuna Düsseldorf auch gesagt. Bis jetzt konnte er es noch nicht beweisen. Einen zweiten Stürmer verpflichtet neben Weghorst. Weghorst könnte gehen, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Bis jetzt kam noch kein gutes Angebot für ihn rein. Deswegen sieht es bis jetzt so aus, als ob er bei den Wölfen bleiben wird und dort den Sturm unterstützen wird. Der Sturm sieht auf dem Papier natürlich jetzt sehr, sehr gut aus. Und man wird versuchen, wieder Europa anzugreifen. Europa angreifen ist, denke ich mal, wieder eine große Option und Hoffnung von der Eintracht aus Frankfurt. Man hat jetzt erstmal seit 2 Jahren keine Dreifachbelastung und hat auch im Sommer wichtige Schritte eingeleitet. Zum einen konnte man André Silva von AC Mailand fest verpflichten. Für eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Mal. Er hatte ja nur ein Jahr Vertrag bei der Eintracht, war ausgeliehen von AC Milan. Jetzt konnte man ihn fest verpflichten, was sicherlich eine Erleichterung ist für den Trainer, der auch seinen Vertrag verlängert hat. Adi Hütter noch um 2 weitere Jahre und Kamada hat dann letzte Nacht pünktlich um 0 Uhr verkündet, dass er auch verlängern wird. Er war ja auch umworben aus dem Ausland und hat sich jetzt am Ende für den Verbleib entschieden. Und hier, wenn man sich die Spieler anschaut mit Kamal und Silva, die beide jetzt längerfristig da bleiben, Hütter, sieht es einfach sehr danach aus, als ob die Eintracht sich nicht auf kurzfristigen Erfolg berufen möchte, sondern langfristig etwas aufbauen möchte, vielleicht jedes Jahr irgendwann Europa angreifen möchte. Und das, was die Eintracht die letzten 2 Jahre da europäisch, auf europäischem Niveau gemacht hat, war teilweise magisch, besonders in der Saison 2028-2029, wo man fast das Champions League-Finale erreicht hätte gegen Chelsea. Im Europa League Halbfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden. Letzte Saison war einfach, denke ich mal, die Belastung zu hoch. Spielerisch war das nach der Corona-Zwangspause sehr, sehr stark. Besonders Silva war der beste Torschütze, sogar vor Lewandowski nach dieser Pause. Auch Bastos hat sich gefunden, der den Verein auch verlassen könnte. Aber Das war zum Ende hin schon sehr gut, weil man dem Team angemerkt hat, dass sie frisch wirken, dass sie jetzt neu sind auf dem Platz, wie neu sortiert und da einfach nicht mehr diese Dreifachbelastung haben, jeden dritten Tag ein Spiel zu haben. Klar, wird es dann nächstes Jahr viel werden, dadurch, dass die Spielzeit verkürzt ist und knapp 1,5 Monate, als wie sonst gewesen wäre ohne EM. Nichtsdestotrotz müssen sie nicht alle 3 Tage spielen, dadurch, dass sie nicht europäisch spielen, können sich auf die Liga und auf den Pokal konzentrieren. Und das wird diesem Projekt, denke ich mal, helfen, auch wieder einen Europa-League-Platz bzw. Champions-League-Platz anzugreifen. Denn mit diesem Kader und mit Doppelbelastung sollte das wirklich was werden. Was aus Leverkusen wird, bleibt abzuwarten. Man hatte sehr harte Abgänge, schmerzhafte Abgänge in Form von Kai Havertz und Kevin Volland. Kevin Volland konnte man durch Patrick Schick ersetzen. Schick war vergangene Saison von RB Leipzig bzw. RB Leipzig von AS Rom ausgeliehen. Man konnte sich nicht mit AS Rom einigen, da man nicht viel Geld zur Verfügung hatte. Deswegen hat Leverkusen jetzt zugeschlagen, die 20 Millionen durch den Verkauf von Kevin Volland eingenommen haben und noch weiteres gutes Geld durch den Verkauf von Kai Havertz. Kai Havertz konnte man bisher noch nicht wirklich ersetzen. Da braucht man einen kreativen Spielmacher. Florian Wirtz wird vielleicht aus der eigenen Jugend, der hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben, kam aus der U17, hat er in der vergangenen Spielzeit gegen Bayern unter anderem schon ein Tor gemacht und hat schon oft sein Talent aufblitzen lassen. Vielleicht wird er ihn ersetzen. Die Verteidigung ist natürlich solide auf dem Papier. Aber mit dem Abgang von Kai Havertz, das Herz dieses Teams, der Spielmacher dieses Teams, der mit seinen Ideen das Spiel leiten konnte, und auch Kevin Volland, der auch immer geknipst hat, klar kam Patrick Schick, aber er musste sich auch erstmal an das System von Bosch gewöhnen. Deswegen wird es aus meiner Sicht sehr schwer werden mit einem Champions-League-Platz. Bei Gladbach gab es wiederum keine große Veränderung. Rose kann weiterhin an seinem Konzept arbeiten. Kader ist natürlich auf dem Papier nicht gut genug, um die Meisterschaft anzugreifen. Jetzt kommt noch die Dreifachbelastung dazu mit der Champions League, worauf sich die Gladbacher, denke ich mal, auch sehr freuen und vielleicht auch fokussieren. Denn in der Woche in Madrid ist nochmal eine feine Sache für jeden Fan. Und deswegen wird man vielleicht aus Gladbacher Sicht sich auch ein bisschen darauf konzentrieren und dann versuchen, nebenbei wieder die Champions League Plätze zu erreichen. Red Bull Leipzig, was ist mit diesem Team? Können sie die Meisterschaft dieses Jahr angreifen? Schwer. Man konnte Werner bisher nicht wirklich ersetzen, weil das Geld fehlt. Werner und Schick sind weg. Wang konnte man holen von Red Bull Salzburg, welcher nicht einem Werner-Typ gleich bzw. nicht unbedingt 1 zu 1 ersetzbar ist, weil er einfach nicht die Schnelligkeit hat. Die Abwehr ist natürlich auf dem Papier stark. Upamecano hat verlängert, konnte man halten. Und Nagelsmann konnte bis jetzt jedes Team, egal wie, zum Erfolg führen. Er hat natürlich auch kritisiert, dass der Kader nicht stark genug ist. Er hat heute nur im Interview gesagt, dadurch, dass man in den vergangenen Saisons viele Fehleinkäufe gemacht hat, konnte man dieses Jahr nicht viel auf den Transfermarkt zuschlagen. Mit Wang muss man jetzt auskommen. Ja, wahrscheinlich wird Poulsen dann im Doppelsturm wieder spielen. Er war ja oft die Ergänzung zu Werner. Sicherlich ist Hang kein guter bzw. gleichwertiger Ersatz zu Timo Werner und vielleicht auch nicht zu Patrick Schick. Deswegen könnte es wirklich auch sehr schwer werden. Bei Dortmund haben sie stark verpflichtet bzw. verstärkt mit Bellingham, Rainer. Man konnte den Kader größtenteils zusammenhalten. Natürlich ist die Abwehr jetzt geschwächt durch den Abgang von Hakimi. Man konnte Meunier holen, der defensiv vielleicht stärker ist, offensiv aber vielleicht dieses 3-5-2 nicht unbedingt mitgehen kann von Lucien Favre auf dem Niveau von Hakimi. Bellingham und Rainer sind sehr erfrischend, denke ich mal, fürs Spiel. Zeigt teilweise aber auch, was Dortmund für eine Philosophie verfolgt bei Rainer, den man verpflichtet hat von Real Madrid, allerdings nur für 2 Jahre per Leihe ohne Kaufoption. Das zeigt genau, was die Philosophie von Dortmund ist, ein Ausbildungsverein. Ob ein Ausbildungsverein auf Dauer international in den Top 4, Top 8 sein kann, bleibt abzuwarten, weil sich der Kader einfach jedes Jahr groß ändert. Sicherlich wird Jadon Sancho kommende Spielzeit noch für Dortmund spielen. Wie es danach aussieht, bleibt abzuwarten. Er war sich ja schon mit Manchester United einig. Wenn er könnte, würde er gehen und das wird er vielleicht nächstes Jahr ausnutzen. Ähnlich wird es bei Haaland aussehen. Diese Saison kann man sicherlich die Meisterschaft angreifen bzw. als Ziel ausgeben. Nichtsdestotrotz könnte Bayern noch stärker sein als Triple-Sieger. Gibt trotzdem sehr, sehr große Probleme bei Bayern, die man nicht übersehen sollte. Es fehlt der vierte Flügelspieler. Flick hat mit Perisic geplant. Die Fahndung lief nicht gut. Er wird nicht zurückkommen. Oliver Batista Meyer, der auch viel Spielzeit sammeln sollte, wurde nach Herrenlane ausgeliehen, soll da in der Eredivisie Spielzeit bzw. Minuten sammeln. Die Rechtsverteidigerposition möchte er auch noch stärken. Da steht Serginho Dest von Ajax oben auf der Liste, auf dem Tableau. 10 Millionen soll er kosten. Aus Sicht von Bayern 15 bis 20 fordert Ajax. Die Gespräche werden auch nicht leicht. Dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht es mit Thiago Alcantara und Alaba aus? Thiago und Alaba haben sicherlich andere Vorzeichen. Alaba, die Verhandlungen wurden erschwert durch die Aussagen von Uli Hoeneß im Doppelpass. Nichtsdestotrotz sagt er selber, er hofft bleiben zu können. Auch wenn die Gespräche jetzt schwerer werden, Thiago, der gehen möchte, da bleibt die Frage offen, wie sieht es bei Wijnaldum aus? Wird er in Liverpool bleiben? Dann wird vielleicht Thiago doch seinen Weg nicht nach Liverpool finden. Manchester United scheint nur an ihm interessiert zu sein. Sonst gibt es keine Interessenten. Vielleicht wird er, wenn er nur Manchester United in Bayern zur Auswahl hat, doch in München bleiben. Das war die kurze Einschätzung zu jedem Team. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.